Hallo, Freunde des Grauens und Schreckens. Wir von EMP haben uns einen ganzen Sack voll Influencer, Content Creator und Artists geschnappt, um gemeinsam mit ihnen die Werke des Gruselmeisters Tim Burton zu besprechen. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Episode mit eurem Host, dem Monster aus dem Sumpf, Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und es ist ein wunderschöner sonniger Morgen an einem Dienstag, an dem ich das absolute Privileg habe, diese Podcast-Episode aufzunehmen mit meinem geschätzten und im Filmjournalismus weit erfahreneren Kollegen Sandro Geißler.
Hallihallo, ich bin kein Influencer, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, heute der Rolle gerecht zu werden. Ich schicke aber keine Fotos an dich, Josef, mit hübschen schwarz-weiß karierten Röckchen. Das mache ich diesmal nicht.
Nee, das wäre jetzt tatsächlich auch das gewesen, wo ich dich jetzt im Anschluss an die Episode noch fragen wollte. Hey, Sandro, die Denise fragt nach Influencer-Fotos von den Episoden. Ich brauche Stoff, Josef, gib her. Du musst eigentlich schon noch liefern, so.
Ja, na gut, ich schau dann mal. Wir haben ja tatsächlich, muss man wirklich sagen, zum Nightmare Before Christmas einen mannigfaltigen Merch-Katalog, wo ich mir dann doch nicht ganz sicher bin, ob ich die Jack Skellington Nightmare Leggings bestellen soll oder vielleicht das Crop Top. Ne? Müssen wir dann einfach mal schauen.
Du bist weit mehr proficient darin, den Werbeauftrag von diesem Format mitzuführen, mein lieber Sandro, als ich es ja. bin.
Berufskrankheit.
Sandro, wir sprechen heute über Nightmare Before Christmas. Du hast schon die ein oder anderen Buzzwords reingehauen. Jack Skellington, Nightmare Before Christmas, Leggings.
Ja, ja. Das ist so. Und ich meine, wir haben ja diese Reihe hier. Das ist ja so eine, ist so ein Hybrid-Thema, ja, was wir ja auf verschiedenen Kanälen laufen lassen. Ne, dazu muss man vielleicht sagen, dass parallel zu diesem wundervollen Podcast, die du hier mit deinen Creatoren machst, wir dann auch in unserem Online-Magazin auf emp.de ja dann immer so eine kleine Retrospektive machen zu den Filmen. Wir nennen das so Tim Burton Tribute und parallel ist ja dann auch Wednesday, was da läuft gerade. Deswegen sind ja alle wieder so ein bisschen im Hype. Auch wenn du es in der letzten Folge richtig erwähnt hast, in der Zeit, wo wir das aufnehmen, ist Hochsommer und irgendwie fühlt man es nicht ganz so. Nichtsdestotrotz habe ich mich ja dadurch anstecken lassen und bin jetzt auch wieder so ein bisschen mit drin, so in der kleinen Tim Burton-Welt. Ich finde das ganz putzig. Und als du mich jetzt gefragt hast, ob ich kurzfristig einspringen kann, habe ich mir natürlich auch nochmal Nightmare Before Christmas reingeklöppelt. Denn glücklicherweise ist es einer meiner Lieblings, ja, kann man sagen, Weihnachtsfilme, Anti-Weihnachtsfilme. Also ich gehöre zu der Fraktion Mensch, die tatsächlich eher um Weihnachten gucken und nicht um Halloween. Das ist noch weiter weg
same,
von heute.
Same.
Ja, also, bei dir auch so?
Ja, total.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Also nicht nur, weil Christmas im Titel ist und mein Gehirn da schnell kurz schließt, sondern weil ich auch finde, dass der vom Theming her einfach mehr Weihnachten drin hat als alles andere. Klar, die Charaktere sind alle gruselig und aus dem Halloween-Land, aber der Vibe ist tatsächlich für mein Dafürhalten ein Hey, ich möchte was an meinem Leben ändern und Weihnachten hilft mir dabei. So vom,
ja,
vom Vibe.
So ein bisschen
her.
Diese Christmas Carol Vibes, ne?
Ja,
also
genau.
So ein verbitterter Emo-Typ. Weiß nicht, ob man das hier. Nein, ich meine, ich sehe mich da voll reflektiert drin, ja. Ich weiß bloß, das Ding ist halt, das ist einer dieser vielen Filme, die begleiten mich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil den habe ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie lang es her ist, aber ich habe mir auf jeden Fall sehr jung geguckt, was ja auch vollkommen richtig ist. Ist ja ein Disney-Film.
War das zu dem Zeitpunkt schon Disney?
Das ist tatsächlich immer ein Disney-Film gewesen, weil ja viele wissen das gar nicht mehr, weil man das auch nicht unbedingt jetzt noch in der Handschrift rauslesen kann. Aber Tim Burton hat ja bei Disney angefangen als Zeichner. Und irgendwann ist der halt ein bisschen für den lieben Walt ein bisschen zu sehr in die makabre Ecke abgedriftet und hat da sein eigenes. Er hat erst unter Disney, glaube ich, noch seine eigenen Kurzfilmchen gemacht und hat dann gesagt, ich mache mich quasi selbstständig. Und so ist das ja, also hier gefährliches Halbwissen, nagelt mich nicht auf die Jahreszahlen fest, aber im Kern ist es so, deswegen hat er ja auch immer einen Rückbezug zu Disney gefunden, ne? Später mit Alice im Wunderland und Dumbo, da haben sie quasi ihren alten Praktikanten nochmal angerufen, ob er das denn machen kann. Ne?
Das ist quasi der Elton von Walt Disney. Quasi.
Yeah, wow, okay.
Sorry, Punchline
Elton,
ich weiß nicht, wen das trifft.
Ich denke, Tim Burton weiß nicht, wer Elton ist, und für Elton ist es eher ein Ritterschlag, von daher lassen wir es einfach mal so stehen.
Okay, machen wir so.
Was ich dich mal fragen würde, wann hast du eigentlich mitbekommen, dass wir hier in unserer Tim Burton-Tribute-Woche über einen Tim Burton-Film reden, der gar nicht von Tim Burton ist?
Der Film ist nicht von Tim Burton?
Ja, das kann man irgendwie missverstehen, wenn man diesen Film anschaut und da groß drüber in Lettern steht, genauso groß wie der Titel Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Aber tatsächlich ist der nicht von Tim Burton, der ist von dem lieben Henry Selick, der später unter anderem auch Caroline gemacht hat. Also auch durchaus eines
der... Was zur Hölle machen wir dann hier eigentlich?
Ja, warum ist das so? Weil Tim Burton diesen Film halt so geprägt hat. Er hat das produziert, er hatte halt die Idee und hat das Skript geschrieben, beziehungsweise hat dann einfach die Outline geliefert für die Charaktere, für auch das Design so ein bisschen. Hat sich wohl auch sehr in diesem Art Department damit reingehangen. Also es ist schon sein Film. Man muss ja sagen, es ist halt ein Stop-Motion-Film. Und im Prinzip war er einfach so clever, jemanden zu finden, der ihm die ganze Scheiße abnimmt, weil so ein Stop-Motion-Film, den machst du mal nicht eben in 2 Monaten weg. Ja. Ich glaube, er hat parallel tatsächlich einfach einen anderen Film gemacht und konnte nicht beide Sachen gleichzeitig machen. Und es ist 93, ich weiß nicht, ob er da gerade aus Batman's Returns zurückkam und irgendwas anderes gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich habe mir extra Silent-Tasten gekauft für meine mechanische Tastatur, damit man mich nicht tippen hört. Ihr werdet nun feststellen, ob das funktioniert hat.
Ich höre gar nichts. Ach, ich lese aber gerade, er hat nebenbei halt, er war zwischen Batmans Rückkehr und Ed Wood eingeklemmt sozusagen, hatte keine Zeit für einen aufwendigen Stop-Motion-Film. Und
das wollte ich gerade googeln.
Mensch. Das ist doch gut, aber ich habe deine Tasten nicht gehört, das ist doch...
Immerhin das. Oh Mann. Ja, also während Batman ist dann Nightmare Before Christmas auch entstanden. Okay, crazy. Und weil Tim Burton nicht Tentakelmann ist, konnte er nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Interesting.
Ja, genau, aber wie gesagt, da er das insgesamt ja sogar das Logo geprägt hat und alle das Tim Burton zuschreiben, ne, es gibt, den Henry Selick haben wir jetzt hier damit auch appreciated, aber es ist halt wahrscheinlich einfach, das ist wie die Leute halt From Dusk Till Dawn immer noch Tarantino zuschreiben, obwohl er nur das Drehbuch geschrieben hat und mitspielt, ne? Das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Kiste einfach, ne? Wer die Idee hatte, der prägt. Also es ist ja von der Handschrift her, merkt man ja einfach voll, dass es irgendwie aus der Tim Burton-Welt kommt.
Also wenn wir jetzt 9 Stunden Zeit hätten, dann könnten wir jetzt eine super ausführliche Diskussion über die Urheberschaft und das Zuschreiben von verschiedenen Arbeiten an verschiedene Personen machen, so. Da gab es ja auch schon mit den Machern von Dragon Slayer, handanimiertes Videospiel, sah damals geil aus. Das ist ja auch an eine Person gecredited, so gefühlt. Aber da haben ja auch hunderttausende Leute mitgearbeitet und die Direktive gehabt. Das ist ein Thema, also da, boah, da kannst du mit mir, meine Fresse, kannst du da lang mit mir reden. Deswegen würde ich sagen, müssen wir mal ganz kurz einen Topic-Hop machen, weil sonst wird der Podcast wirklich 9 Stunden lang. Und ich glaube, so viele Minuten haben wir auf Podigy nicht mehr frei für diesen Monat.
Ja, da müssen wir wirklich aufpassen. Wir ballern ja gerade ganz schön raus. Nee, aber das ist vielleicht, ich glaube, viele wussten es nicht. Deswegen ist es ja auch schön, dass du es nicht wusstest. Dann haben wir wenigstens unseren Bildungsauftrag erfüllt.
Das siehst du mal, also bei einem hat es schon mal geholfen. Bei den letzten Episoden habe ich sehr, sehr viel über den Vibe von den Filmen gesprochen, über ein paar Inhalte, ein paar Eckpunkte. Was ich generell bei den Stop-Motion-Filmen aus dem Tim Burton-Universum sehr, sehr schätze, ist ja auch die verkorkste, leicht hässliche Finsternis, die diese ganzen kleinen Figuren so mit sich bringen. Das fängt bei Nightmare Before Christmas so richtig an Fuß zu fassen, für mein Dafürhalten in dem Tim Burton Stop-Motion-Universum. Und da wäre es jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen über den Stil, den das Ganze geprägt hat, für die Goth- und Punk- und Metal-Kultur zu sprechen, weil ja eigentlich sind wir hier ein Musik-Podcast. Gab es irgendwann mal, ich meine, du bist ja da Betroffener, so, mein lieber Sandro. Gab es irgendwann mal im Rahmen von deiner Medienkonsumierkarriere irgendwann den Moment, wo es den Schnitt gab, den Übersprung gab zwischen deinem musikalischen Interessen und eben auch diesem Tim Burton-Universum? Weil das ist was, das mir ganz offensichtlich passiert ist.
Tatsächlich, das ist eine interessante Frage. Also ich meine, ich habe damals schon, es kam, ich weiß nicht, ich glaube, das war zum 15. Geburtstag des Films. Da kam 2008 ja nochmal so ein Soundtrack raus, wo halt die Lieder von dem Film teilweise gecovert wurden von Korn und Rise Against. Und ich glaube, Amy Lee war da mit drauf und wie sie alle hießen, ne? Marilyn Manson. Also so, da habe ich dann gemerkt, so, was das tatsächlich für Wurzeln hinterlassen hat bei Künstlern, die mich sehr geprägt haben, gerade so als 90s-Kid, ne? War auch überrascht. Also das ist, ich kann gar nicht so richtig sagen, ob Nightmare Before Christmas habe ich zu jung gesehen, als dass ich da eine Assoziation schon zu Musik hatte, also Szenebezug, so, ne?
Ja.
Ich meine, ich habe den Soundtrack halt immer gefeiert. Na, Danny Elfman, der singt das ja auch, Jack Skellington im Original, und ich fand das halt immer toll. Das ist tatsächlich auch einer der Filme, die ich relativ schnell in Englisch geschaut habe, weil ich einfach die Songs, also ich habe den Film zwar auf Deutsch gesehen, so, aber ich fand halt, ich hatte irgendwie den Soundtrack in Englisch in die Finger bekommen. Mich hat das immer gestört, dass das übersetzt war. So, und deswegen habe ich mich da viel mit beschäftigt. Aber so richtig, das Nightmare Before Christmas mich dazu gebracht hat, eine Musikgenre so zu hören. Tatsächlich gab das das nicht so. Das hat sich bei mir alles erst ein bisschen später ausgeprägt. Ich glaube, da bist du viel empfänglicher für gewesen, Mr. My Chemical Romance, oder?
Oh, jawohl, ja. Also tatsächlich, ich sehe in My Chemical Romance sehe ich relativ wenig Tim Burton.
Da sehe ich, so? Eher, ich sehe im Look schon so ein bisschen seine düsteren Filme. Also jetzt natürlich nicht Nightmare unbedingt, ne?
Also wenn ich die Three Cheers auflege, dann habe ich eigentlich eher so Edgar Allan Poe-ish Vibes, weniger Tim Burton-liche. Weil eben vorher erwähnt, ich sehe in Korn extrem viel Tim Burton rumschwabbeln. So. Und ja. Die Korn waren ja auch eine absolut maßgebliche Band für mich. So.
Ja, für mich auch. Aber weißt du, wo das, da könnte man dann wieder den Spagat, wenn wir dann schon musikalisch bleiben, zu The Cure schlagen. Weil es gab ja mal diesen, also The Cure habe ich halt einfach erst angefangen zu hören, da war ich einfach schon im Teenager-Alter.
Ja.
So, da habe ich nicht mehr, das war Nightmare Before Christmas nicht mein Lieblingsfilm mehr, und deswegen, das kam dann erst später aus nostalgischen Gründen wieder. Aber es gab ja mal diesen wundervollen, also tatsächlich meine Lieblings-MTV Unplugged-Session ist Korn Unplugged. Einfach weil ich diese Transkription von tiefgestimmten Achtseiter-Gitarren zu wundervollen Akustikballaden super interessant fand. Und da hat man auch wieder die Amy Lee zum Beispiel am Start, die da einen Song mitsingt. Also ich glaube, Evanescence haben sich da auch schon ein bisschen bedient, so von diesem Vibe, diesem düster romantisch irgendwie schrulligen, aber auch ein bisschen finsteren. Aber um jetzt wieder darauf zurückzukommen, Korn haben ja viele Versatzstücke auch tatsächlich von dem großen Idol von Jonathan Davis, wo er auch während MTV Unplugged sagt, diese Band hat mich durch die Highschool gebracht, nämlich natürlich The Cure.
Ja.
Und ich denke, Robert Smith hat sich, also vielleicht hat sich Tim Burton Robert Smith angeguckt. Man könnte auch sagen, Tim Burton ist Robert Smith, wenn die eine Sonnenbrille aufsetzen. Kann sie die nicht auseinanderhalten?
Nee, das ist tatsächlich schwierig. Brüder im Geiste.
Und warum das da noch keine Kollabo gab, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da auch nicht gut genug recherchiert, so kurzfristig. Aber ich finde den Vibe, den zum Beispiel das Album The Head on the Door oder In Between Days als Song speziell so ausdrückt, das passt so wie die Faust aufs Auge auf einen Tim Burton-Film. Von daher ist es eigentlich logisch, dass ich für beides so einen soften Keks habe.
ich glaube dann, wenn das passieren würde, dann würde einfach auffallen, dass Robert Smith und Tim Burton die gleiche Person ist. So.
Ja, das könnte durchaus sein.
Probably.
Also man kann schon sagen, was der eine für die Musikwelt war, vor allem was die für Universen auch soundtechnisch vereint haben, ist es irgendwie wirklich ein gutes Spiegelbild, hast du recht. Bei Tim Burton, ich meine, ist ja auch, es sind immer irgendwie in der Essenz Horrorfilme, die sich aber Kinder anschauen können, die nicht wirklich wehtun, die aber doch durchaus einen Grusel-Vibe haben und aber auch immer einen schönen, melodramatischen, hoffnungsvollen Kern haben, ne? Und ich sehe das auch alles bei The Cure irgendwie.
Erstaunlicherweise, also der qualitativ hochwertigste Horror, die, meines Ermessens nach, abgesehen von dem, was in der Pen-and-Paper-Literatur stattfindet, ist immer gemacht für Kinder. Also gefühlt zumindest. So, da, wo ich denke, ja, das ist geiler Scheiß. Das ist, ich denke auch, sorry, wenn wir jetzt von Nightmare Before Christmas so wegsurfen. Hast du Monster House gesehen?
Ich habe The House gesehen. Das ist ein Stop-Motion-Film auf Netflix. Den wirst du jetzt nicht meinen, ne?
Nee. Ist ein CGI-Streifen, auch irgendwann 2009, 2010 rum. Und erstaunlicherweise finde ich den super viel geiler als ganz, ganz viele Horrorfilme, die für die Demographic alter, wütender Mann gemacht wurden. und Tim Burton hat da, glaube ich, so ein bisschen den Boden aufgetreten. Oder Coraline, wenn ich an Coraline denke, also allein hier Neil Gaimans Coraline in irgendwas anderes umzusetzen als das Comicbuch, das es irgendwann mal geworden ist, finde ich eh schon risqué und das Ergebnis ist halt unendlich geil.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir ja wieder unseren lieben Henry Selick.
Ja.
Der auch schon mit Tim Burton ja vorher und auch wahrscheinlich nachher noch lange miteinander zusammengearbeitet hat. Also es ist schon, es ist diese Spleenigkeit, die da auch drin steckt, einfach, ne? Diese liebevollen Figuren. Also diese Halloween Town, um einfach auch zu dem Film dann wieder zurückzukehren. Ich liebe einfach diese Detailverliebtheit, also generell ja bei Tim Burton im Art Department schon, aber er kann es halt bei Stop Motion richtig krachen lassen.
Ja.
Und alle Figuren, vor allem die Vampire, die haben gestern einfach nur gelacht. Aber alle Figuren haben so viel Charakter und so viel Liebe zum Detail. Also so eine Filme, wie es dann später vielleicht gab, meinetwegen Hotel Transylvanien oder so, fällt mir als so ein neuer Vertreter in die Richtung ein. Der ist aber dann doch schon mehr für Kiddies, aber den finde ich auch ganz lustig, weil er diese Monsterfilm-Klischees halt einfach alle in sich drin hat. Aber solche Filme gäbe es gar nicht, wenn, glaube ich, Nightmare Before Christmas da nicht den Weg geebnet hat. Weil wenn man sich da nur Standbilder anguckt, ist das schon finster. Das sind halt einfach Horrorfiguren, aber die sind halt alle irgendwie so schrullig und dadurch werden die sympathisch. Und wir haben das ja, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist bei Kids unter 10, aber ich fand das damals toll. Ich wollte immer ich war Team Monster, so weißt du. Ich wollte das Monster irgendwas Cooles machen. Und da waren halt solche Filme halt, waren so Wegebener, mich eben auch dann mit düsteren Stuff zu beschäftigen. Also der Weg von Nightmare Before Christmas irgendwann in seinen Teenagerjahren zu The Crow ist ein logischer.
Bin ich bei dir.
Ja.
Generell, also was auch Tim Burton immer super, 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 gerade in Nightmare Before Christmas, extrem gut aufgreift, sind diese Hammer-Horror-Themings, aber halt so schön getwistet und mit einer eigenen Personality. So, ich meine, Jack Skellington, der König von Halloween, ist ja im Prinzip einfach ein Skelett in einem Anzug, aber die Idee ist so, so schön und weitergedacht, zu einer Persönlichkeit mit Bedürfnissen und eigenen Gedanken und setzt alles, was er haben will, setzt alles, was er machen will, um auf die Halloween-Art. So, es ist einfach, das ist so ein super dreidimensionaler Katalog an Charaktere in diesem Streifen. Und das finde ich, ist einfach, das ist sexy. Das hat was. Das ist irgendwie auf eineinhalb Stunden ist das Ding erzählt, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du da rausgehst und dir denkst, boah, das war aber eine sauflache Idee, sondern da steckt einfach nicht nur in der handwerklichen Kunst Liebe zum Detail dahinter bei dem Streifen, sondern einfach auch in der Entwicklung der Charaktere so auf so kurze Zeit so viel, ist einfach crazy.
Also, mir voll.
Ich stolper gerade über meine Zunge, sorry, aber es das turnt mich an, Leute. Das da kriegt er den Papa ein Esstisch damit.
Ja, also und das ist ja genau das, was ich auch als, ich sag jetzt mal, Wiederschauwert bezeichne, weil du nimmst ja solche Referenzen nicht wahr, wenn du ein kleiner Knirps bist. Und wenn du dann halt älter wirst und eben, wie du hast gerade die Referenz auf die Hammer Studios und sowas, na klar, irgendwann, ne, wenn man hier verifizierte Gruftiseele entwickelt, dann möchte man natürlich auch die alten Bela Lugosi-Klassiker oder ja, die Hammer-Studio-Sachen halt, das knallst du dir dann irgendwann alles rein. Als Komplettist gehst du halt bis Nosferatu den Weg des Vampirs zurück und schaust dir auch die Frankenstein-Themen. Na, also alles, einfach mal, man will ja wissen, wo es herkommt. Ich finde das super spannend. Und man entdeckt dann plötzlich, dann schaust du dir Nightmare Before Christmas an und siehst, aha, der Typ, der hat auch diese Essenz eingefangen. Na, also du hast ja diesen Dr. Finkelstein, den ich wirklich klasse finde, der irgendwie Frankenstein und Dr. Seltsam in zusammengemixt ist. Oder Sally als weibliche Frankensteinin. Ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal einen weiblichen Frankenstein gab.
Natürlich gab es die Braut
von Frankenstein. Erzähl, klär mich auf. Die Braut von Frankenstein. Ja, aber die ist ja, das war ja ein Monster. Also nicht, okay, also vielleicht anders, also einfach in dieser Form doch nicht, oder? Mhm.
Müsste ich jetzt überlegen.
Ja.
Also tatsächlich, ja. Mary Shelleys Frankenstein, das Frankensteins Monster ersetzen durch ein weibliches Frankensteins Monster, weiß ich nicht, ob es schon mal gab.
Ja, wahrscheinlich schon. Die Frau von Frankenstein ist natürlich ein Punkt, aber das waren ja für mich einfach eher seelenlose Zombies mehr in dem Fall. Aber ja, da bin ich nicht ganz so versiert. Auf jeden Fall trotzdem, du siehst es ja auch, es gibt ja auch dann den Wolfman, der im Hintergrund rumkraxelt und die Vampire und alles, die Mumie, und also da hat jemand diese ganzen Universal Horrorfilme einfach gepumpt und einfach hier als Referenz mit reingehauen, und ich finde das einfach super, super süß, und ich weiß nicht, ich denke mal eher, und das ist vielleicht so der große Benefit für Tim Burton, der schafft es halt. Ich glaube auch Leute oder kleine Menschen, Kinder, könnte man auch sagen, zu prägen und da eine Richtung einfach vorzugeben. Also ich glaube, wenn du frühzeitig dich für sowas wie Nightmare Before Christmas und meinetwegen auch Edward mit den Scherenhänden, dieses Feiern von Außenseitern und Anderssein, das ist, steckt ja da alles irgendwie mit drin, und dieses, aber auch eine eigene Identität finden. So, das sind ja alles so Themen, die da drin stecken, die einfach auch wichtig sind. Und dieser Hang zum Morbiden und zum Grotesken und darin das Schöne finden. Ich glaube, wenn du das frühzeitig in deinem Leben irgendwie zu schätzen weißt, dann bestimmt das halt auch irgendwie dein Lebensweg. Und das ist vielleicht so das Größte, was man gerade dem Frühwerk von Tim Burton so, vielleicht auch dem Spätwerk, ne, für Leute, die jetzt einfach halb so alt sind wie wir, vielleicht haben die als erstes Alice im Wunderland gesehen und haben gesagt, boah, ich will so werden wie der verrückte Hutmacher, I don't fucking know. Aber so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist super, super prägend, diese Art von Film.
Ich versuche das mal an mir selber als Beispiel abzuhandeln in meinem Gehirn. Gib mir mal schnell 2 Sekunden. Ich stelle mir die Frage. Also du weißt ja, ich stehe auf diesen ganzen super Grusel, bla, bläh, im wahrsten Sinne des Wortes. Schon echt hart. So, der Musik, die ich konsumiere, die, wenn irgendwie lighthearted ist, dann muss schon echt ein ganz besonders guter Tag bei mir sein, dass das einmal durchgeht. Meinst du meine verschrobte, leicht seltsame Persönlichkeit, die ich mit mir rumtrage tagtäglich? Weil, also in Tim Burton sehe ich, der ist mir eigentlich eher erst in meinen Teenagerjahren so richtig untergekommen, so wahrnehmungstechnisch. Meinst du, in meinen Teenagerjahren hatte Tim Burton mit seiner Gruselästhetik noch so viel Merit, dass ich mich zu einem Menschen entwickelt habe, der, weiß ich nicht, Splatterfilme beim Essen angucken kann.
Kommt halt drauf an, was du, also, ne, welche Phase dich da erwischt hat. Also bei mir war es auf jeden Fall, also Nightmare Before Christmas habe ich, wie gesagt, schon sehr jung gesehen, aber dann später sowas wie Sleepy Hollow, waren dann auch so Filme, die guckst du dann halt mit der ersten Freundin und guckst du dann, denkst dir dann so, boah, was ist das für ein cooler Typ, dieser Johnny Depp, der sieht ja einfach mal so mordsexy aus, ich will auch so einen coolen Mantel, so, weißt du, ja. I don't know, also ich meine, das ist jetzt wirklich so super runtergedummt und man nimmt ja solche Inspirationen oder solche Entscheidungen auch eher unterbewusst wahr, aber ich glaube schon, dass man, wenn das Surrounding stimmt, sich da durchaus von dieser Andersartigkeit, also es sind halt auch immer Filme, die rausstechen und so meine ich das. Und auch so nostalgisch immer verklärt sind. Also die spielen ja nie in der Jetztzeit. Es hat immer irgendwas düster Romantisches. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Vielleicht war es auch nur unterbewusst, weil Tim Burton Ästhetik ja einfach auch viel visuell ist. Du bist ja auch, wie gesagt, ein 90s Kind und hast einfach auch die Musikvideo-Ära mitgenommen.
Ja.
Ne, jedes Tool-Video Stop-Motion übrigens, auch der Adam von Tool, der Gitarrist, ist ja auch aus der Disney-Schmiede. Also der hat ja genauso dort angefangen und hat diese Inspiration oder diese Art zu arbeiten einfach in die Tool-Musikvideos mit übergenommen. Und ich glaube, das war halt einfach so ein Ding damals. Und vielleicht hat es auch bei dir Spuren hinterlassen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du es einfach nur visuell genossen. Ich weiß es nicht, aber sicherlich hat Tim Burton irgendwas beeinflusst, was dich beeinflusst hat.
Heieieiei. Das war mal wieder ein psychologischer Deep Dive in die Gehirne vom zauberhaften Sandro Geißler und vom nicht ganz so zauberhaften, aber immer noch ausreichend zauberhaften Josef.
Du bist genauso zauberhaft. Wir sind doch alle, ne, wir gehören doch alle in Halloween. Also, das ist die letzte Frage. In welche Tür würdest du reingehen? Welche Feiertagstür würdest du nehmen?
Das ist relativ klar. Also ich würde mich wirklich auch für Halloween Town entscheiden.
Ist es so? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe so eine Abneigung gegen Weihnachten, die aber eher religiös und traditionell verklärt ist. Wenn ich diesen Film sehe, dann finde ich Weihnachten kurz cool. Und das ist vielleicht das größte Kompliment, was man ihm machen kann.
Boah, weiß ich nicht. Also, wenn ich mich jetzt reinversetze in einen Halloween-Town-Besucher, in so den konventionellen Halloween-Town-Bewohner und der sieht dann plötzlich in diesem Ring aus Bäumen die Weihnachtstür und macht die auf und da kommt lustiges Elfengesinge raus, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde die Tür wieder zumachen.
Ja, meinst du? Ich fand das Weihnachten, ich fand auch
Santa Claus.
Ja, ich fand eigentlich ziemlich cool. Und ich auch die Idee, dass Jack Skellington der Weihnachtsmann sein will. Ich finde, das ist irgendwie, sag mal, aber vielleicht würden wir uns für das Weihnachtsland entscheiden, was Jack Skellington da erschaffen wollte.
Jetzt habe ich noch
ein gruseliges Weihnachten.
Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage.
Oh ja. Yeah.
Wenn unser Weihnachten, wie wir es heute zelebrieren, gescriptet worden wäre von einem Skelettmann, was glaubst du, inwiefern würde sich das Ganze zu dem Weihnachten entscheiden, das wir jetzt haben? Weil ich finde Weihnachten eigentlich echt saugruselig, eh schon. So, aus diversen verschiedenen Gründen, unter anderem die du erwähnt hast, an die ich mich unmittelbar anschließen kann.
Ja. Das ist halt, mir geht es sehr oft so, dass ich einige Fragen, die zu kreativ finde, dass ich sie wirklich adaptieren kann. Wenn Jack Skellington Weihnachten geskriptet hätte sich inszeniert hätte, wenn das aus seiner Feder kommt, wie würde das aussehen oder wie würde ich das finden?
Gerne beides. Antwort auf beide diese Fragen, bitte.
Ja, also ich finde, diesen Vibe von Halloween auf Weihnachten zu übertragen, rein von der Historie gesehen, es gibt ja auch gruselige Weihnachtsgeschichten, gruselige Nikoläuse,
der Krampus,
was auch immer alles. Ja. Genau, der Krampus und so, das fände ich toll. Ich muss sagen, das fehlt, also aus dem Gedanken heraus, sich Socken an den Kamin zu hängen und einen Baum zu schmücken, sehe ich mich viel mehr drin, als dieses Abfeiern von christlichen moralischen, konservativen Werten. und diesem Schenkezwang. Also wenn das Ziel von Halloween ist, sage ich jetzt mal, wir feiern ja nicht wirklich Halloween bei uns, wenn das Ziel von Halloween ist, dass man einfach seiner, ich sag jetzt mal, seiner Schattenseite frönt, seiner Andersartigkeit und einfach dieses Morbide feiert und die Geister vertreibt, was auch immer, was man immer auch als Anhaltspunkt, aus welcher Region der Welt man gerade kommt, nimmt, und sich da so zusammenfindet, dann finde ich, das wäre ein viel schönerer, eine viel schönere Schablone auch für Weihnachten, weil diese Menschlichkeit, die ja auch Nightmare Before Christmas in sich trägt, auch wenn es da kaum um menschliche Protagonisten geht, aber du weißt, was ich meine, diese Seele, die fehlt ja dem Weihnachtsfest komplett. Das ist ja, ne, ich sag mal, wenn du Weihnachten visuell auf den Punkt bringen willst, guckst du Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger, die Schlacht um die letzte Actionfigur. Das ist Weihnachten für mich, und da gibt's nicht viel Schönes dran. In Nightmare Before Christmas gibt es sehr viel Schönes drin, was der Film in der Seele in sich trägt. Und das kann Weihnachten eigentlich gut gebrauchen. Von daher, ich würde es sehr feiern, wenn Jack Skellington uns ein neues Weihnachtsfest zaubert.
Dann ist der Tipp für dieses Jahr Weihnachten erstens mitten im August gekommen und zweitens der Abschluss für unsere heutige Episode. Vielleicht mal dieses Jahr auf Geschenke unterm Weihnachtsbaum verzichten und lieber die Zeit mit den Liebsten genießen, bei einer großen Ladung alkoholfreiem Punsch, hoffe ich, und lustigen Geschichten über gruselige, gehörnte Leute, zum Beispiel den Krampus. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf, passt auf den Sandro auf, passt auf Tim Burton und Jack Skellington auf und vor allem... Eigentlich muss ich hier Rock'n'Roll sagen am Schluss, aber das passt immer nicht so ganz gut. Deswegen fühlt euch jetzt einfach mal geknufft. So.
Wir machen mal Goffin'Roll raus, ne?
Goffin'Roll, genau. Tschüss, Leute.
Tschüss.